Werkstattwoche Eppinghofen, sie hat angefangen am letzten Freitag mit einer Veranstaltung hier bei uns. Heute ein weiterer Beginn. Eigentlich beginnt die Woche heute, der erste Tag der jeweiligen Woche, ist ja der Montag. Es ist der Sonntag, also der heutige Tag, nicht der Montag. Der Abschluss der Woche findet auch bei uns in den Räumen statt. Wenn also Andrea sagt, dass die Stadt uns so ein wenig wahrnimmt, dann merken wir das alleine schon mit den Veranstaltungen, die stattfinden. Manchmal möchten wir uns als Gemeinde lieber in einen kleinen, ruhigen Ort, wo uns keiner stört und wo es quadratisch praktisch gut und warm und weich und all solche Sachen. Das hätten wir gerne natürlich. Das ist ja auch viel bequemer. Und auf der anderen Seite sorgt Gott kräftig dafür, dass wir dazu manchmal keine Zeit finden. Er schickt uns einfach eine Menge Menschen. Und wenn das mit dem geht, hin in alle Welt schwierig ist, dann holt er alle Welt her. Ob wir das für richtig halten, ob man das so sagen kann, ob Gott das nicht ein bisschen, nicht eine Million, ist das nicht zu viel, hätten es nicht eine halbe Million auch gereicht? Ja, natürlich, sicher. Und auf der anderen Seite, Gott möchte, dass alle Völker der Welt mit hineingenommen werden in das Lob. Sein Ziel ist nicht meine Bequemlichkeit, sondern sein Lob. Hoffentlich verstehe ich das. Mein Ziel mag es ja sein, der Sessel oder das Sofa. HSV spielt nachher wieder. Natürlich haben wir ganz andere Sachen im Kopf, als dass wir der Welt erzählen, stimmt ein mit in das Lob Gottes. Es ist mühsam, bis man die Sprache gelernt hat und bis die Leute die Sprache gelernt haben und bis wir den Genitiv alle hinkriegen. Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Es ist mühsam, natürlich. Und auf der anderen Seite ist das Ziel Gottes nicht meine Bequemlichkeit, sondern sein Lob. Müsste man eigentlich an der Stelle die Predigt schon beschließen und dafür beten, dass wir das verstehen. Jubelt Gott zu all ihr Menschen auf der Erde. Wie sollen sie es denn tun, wenn sie von ihm nichts hören? Und wenn wir unseren Mund halten oder wenn uns die anderen zu mühselig sind und zu komisch und ganz anders und ich verstehe sie nicht und die verstehen mich nicht und ich weiß gar nicht, ob man das, was die da kochen, überhaupt essen kann. Und so war all diese Dinge, die wir so in unserem Herzen haben. Natürlich, man kann das ja auch wirklich verstehen. Iranisches Essen schmeckt übrigens sehr gut. Und zwar sehr gut. Ich musste jedes Mal, wenn die Düsseldorfer Iraner mich eingeladen haben, am nächsten Tag möglichst wenig essen, weil es einfach hat gut geschmeckt. Werkstattwoche? Ja, es ist Arbeit, natürlich. Es ist ein Stückchen geistliche Werkstatt. So würde ich das mal interpretieren. Ein Stückchen Arbeit für uns, Mühe für uns. Wir werden aufgeschreckt und wir werden nicht nur in dem belassen, was wir uns gebaut haben. Natürlich haben wir unsere Wohnung und die ist gemütlich, preist den Herrn dafür und versichert nach allen Ecken und Enden. Ja, das ist sehr schön. Preist den Herrn, er hat uns reichlich gegeben, mehr als wir brauchten. Das, was ja hier auch im Psalm steht, er hat uns reichlich gegeben, mehr als wir brauchten. Wofür? Wofür vertraut er dir das an? Dein Kopf, dass du denken kannst, deine Arme, dass du arbeiten kannst, den Wohlstand, den wir miteinander haben. Ich denke, dass Gott uns nicht nur diesen Stadtteil gegeben hat, weil wir nun zufällig hier unser Gottesdienstgebäude haben. Ich denke, dass wir die Aufgabe haben, hier unseren Platz einzunehmen. Ich kann mich erinnern an Situationen, auch an Gespräche, wo ich als Sektenpriester oder was auch immer dann verunglimpft wurde. Oder an die Jahrhunderte oder die Jahrzehnte vorher, wo unsere Leute auf dem städtischen Friedhof oder auf dem kirchlichen Friedhof der Stadt nicht beerdigt werden durften. Das gab es natürlich. Wir haben natürlich als Gemeinden eine grundsätzliche Scheu vor all der Öffentlichkeit, weil in den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten unseren Leuten gegenüber die Städte und die Kirchen dicht gemacht haben und uns verunglimpft haben. Und wenn in Bayern, als wir in Bayern waren, haben wir ja die Chronik ein wenig mal durchgearbeitet und dort dann steht, 1600 irgendwas, Bayern ist wieder täuferfrei, macht uns das deutlich. Also dieses Jahr, nächstes Jahr ist ja Reformationsfest. Wenn unsere Leute also sozusagen oder das Land von unseren Leuten hat befreit werden müssen, dann wird schon deutlich, dass wir aus einer ganz anderen Situation kommen als die Situation, in der wir heute stehen. Die Stadt ist nicht froh, wenn unsere Gemeinden endlich wieder weg sind, sondern sie sagt, könnten Sie uns da nicht bitte helfen an der und der und der Stelle? Ist das jetzt eine Strafe Gottes, wenn das so passiert, oder können wir nicht an solchen Stellen von Segen Gottes sprechen? Reformationsjahr, 500 Jahre ist das her und schon auch Geschichte. Preis den Herrn dafür, dass wir in dieser Situation nicht mehr leben, sondern dass uns die Stadt bittet, mit anzupacken. Kennen wir das nicht aus der Bibel, aus dem Brief des Jeremia an die Exulanten, also an die weggeführten Israelis in Richtung babylonisches Exil, wo Jeremia im Namen Gottes schreibt, betet für die Stadt, auf dass es ihr wohl ergehe, denn ihr Segen wird auch euer Segen sein. Ihr Wohlergehen wird auch euer Wohlergehen sein. Kennen wir im Neuen Testament nicht die Stellen, wo Paulus sagt, betet für eure Obrigkeit, für die in Land und Stadt und Regierung, lasst sie nicht allein, stellt euch hinter sie, betet für sie. Und das sagt er im Angesicht der Cäsaren, die dann die Christen vor die Löwen werfen. Bei uns wird heute keiner mehr vor Löwen geworfen. Wie viel mehr könnten wir an der Stelle mit fröhlichem Herzen sagen, beten wir doch für die Stadt, in der wir unseren Platz einnehmen dürfen und sollen und müssen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Möge uns Gott alle warme Sofas schenken, gar keine Frage. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt alle nur auf harten Stühlen sitzen müssten. Das ist nicht das Thema. Anweisung des Paulus, betet für die Obrigkeit, für die Verantwortlichen, stellt euch hinter sie, seid für sie da, lasst sie nicht allein. Der Segen, den sie dann bekommen, der wird auch euer Segen sein. Die Gebetserhörung, die sie dann erfahren, das wird euch zugute kommen. Preist den Herrn für den Wohlstand, den Gott uns schenkt. Das weiterzugeben, das abzugeben, das, denke ich, soll eine ganz wichtige Sache sein. Wir freuen uns darüber, dass unsere Gemeinde mehr und mehr ein Abbild wird, auch dieses Stadtteils. Mehr und mehr der Menschen in diesem Stadtteil finden den Weg in unsere Gemeinde und spüren, dass sie aufgehoben sind, dass sie hier nicht verfolgt werden, dass sie wohl willkommen sind. Das erleben wir im internationalen Café, wenn mehr und mehr ausländische Menschen kommen, Fragen stellen. Nicht alle sind Christen, sicherlich nicht. Aber warum auch? Sollen sie kommen und sollen sie sich mit uns unterhalten? Und ich denke, das, was hier der Psalm uns deutlich macht, ist, kommt, hört mir zu. Lasst euch mit hineinnehmen in das Lob Gottes. Viele Menschen kommen aus vielen Ländern, mehr und mehr auch Menschen mit einer geknickten Biografie, mit Sorgen, mit Nöten. Und ich denke, das, was in Vers 10 und bis Vers 12 in diesem Psalm steht, wenn ihr also eure Bibel vor der Nase habt, schaut da mal hinein, wenn da steht, du hast uns geprüft und andere Menschen auf uns herumtrampeln lassen. Das ist nicht die Luther-Übersetzung, aber ich denke, eine sehr schöne, sprachlich verständliche Lösung und Übersetzung. Dann ist das etwas, was sicherlich aus der Geschichte Israels kommt. Israel ist zweimal Ausländer gewesen, einmal in Ägypten. Und dort wurde auf ihrem Kopf drauf rumgetrampelt und einmal in Babylon und dort wurde auch auf ihrem Kopf herumgetrampelt. Das ist aus der Geschichte Israels genommen. Natürlich, es steht ja auch in dem Gebet- und Gesangbuch der Israeliten, dieser Psalm, diese Verse. Und doch haben wir mehr und mehr Menschen, die das von ihrer Biografie auch so sagen könnten. Aus Syrien, aus dem Irak, aus dem Iran, wo Menschen auf ihrem Kopf und auf dem Kopf ihrer Verwandten drauf rumgetrampelt sind und sie kommen nicht mehr mit Ehemann oder mit Ehefrau, sie kommen nicht mehr mit Tochter oder Sohn, weil die irgendwo noch hängen oder schon unter der Erde sind und begraben sind. Menschen, die entwurzelt sind, die herausgerissen wurden aus diesen ganzen Situationen. Und dann natürlich fragen nach dem, was trägt, was ist der Sinn in meinem Leben, was ist jetzt noch Sinn in meinem Leben, ich habe keine Wurzeln mehr, ich habe nichts mehr, Vater, Mutter ist tot, ich bin jetzt hier alleine, meine Frau ist tot, mein Mann ist tot. Menschen, die entwurzelt sind, fragen doch nach dem Sinn des Lebens, nach dem, was trägt denn mich noch? Was trägt mich? Was kann Fundament sein in meinem Leben? Diesen Menschen zu sagen, was für uns Fundament ist, ist doch, denke ich, nur selbstverständlich und logisch und notwendig. Sich davor zu scheuen, warum? Menschen, die fragen nach dem Sinn des Lebens, was sie trägt, was sie führt, was ihnen Halt gibt, ihnen zu sagen, uns hat, mir hat Jesus Halt gegeben, in meinen Grenzen, in meinen Schwierigkeiten. Ihnen sicherlich auch zu sagen, dass man bei Gott, bei unserem Gott nicht in den Himmel kommt, wenn man irgendwelche Menschen mit in die Luft sprengt. Und da auch keine Jungfrauen für kriegt. Natürlich kommt man da auch in ein Gegeneinander und muss an der einen oder anderen Stelle auch mal klar Position beziehen. Natürlich. Der Unterschied zwischen dieser Art zu glauben und jener Art zu glauben und dieser Art zu glauben und zu denken und natürlich gehört das mit dazu. Herausforderung ist es aber, ein neues Zuhause zu geben. So wie Israel ein neues Zuhause bekommen hat. Gott hat uns reich beschenkt, das ist aus der Geschichte Israels, als sie von den Persern reich beschenkt wurden mit dem Tempelschatz in der Hand, durften sie zurück in ihr Land und ihre Hauptstadt und ihr Land und ihren Tempel und ihre ganzen Sachen wieder aufbauen. Reich beschenkt. Deshalb ist der Kontakt zwischen Israelis und Persern eine ganz besondere Sache. Neues Zuhause. Neues Zuhause, eine große Chance, eine große Aufgabe, entwurzelten Menschen neu ein Zuhause zu geben. Und ich denke, dazu gehört ein geistliches neues Zuhause. Ein geistliches neues Zuhause zu geben und zu eröffnen und zu bezeugen, was mich trägt. Vielleicht trägt es auch dich. Schaut doch einfach mal im internationalen Café vorbei. Redet mit Menschen, die da Fragen haben. Bringt Menschen mit, vielleicht auch aus eurer Nachbarschaft. Kommt dahin. Es gibt liebe andere Menschen, die dafür Kaffee kochen und Kekse mitbringen. Es ist eine Möglichkeit, es ist eine Form, die wir füllen können. Wir haben Räume und an anderer Stelle sind Räume von Not. Aufforderung zum Lob. Wenn man sich in dem Psalm 66 einfach mal ein wenig hinein vertieft, es fordert uns zum Lob auf. Wir sind die Völker, die Israel mit eingeladen hat. Wir sind keine Juden. Eigentlich sind wir auch mit aufgefordert. Und es ist interessant, dass der Psalmist, der ja hier nicht genannt wird, auffordert zum Lob in einer Situation, wo er auch die schwierigen Ecken und Enden seines Lebens und des Lebens seines Volkes kennt und benennt. Du, Gott, hast andere Menschen auf unserem Haupt herumtrampeln lassen. Ist das eigentlich eine Situation, wo man auffordern kann zum Lob? Ist doch interessant, dass der Psalmist in der Lage ist, das zu tun. Und er kann das, weil er sagt, ich habe zu Gott gebetet und er hat mein Gebet, unser Gebet nicht verworfen. Er hat gehört und hat mir einen Neuanfang gegeben. Dass das andere Völker hören müssen in einer Situation, wo ihnen alles abhanden gekommen ist, ist doch eine notwendige Sache. Gott ist ein Gott, bei dem man neu anfangen kann. Er ist in der Lage, neu einzupflanzen, ein neues Zuhause zu geben, weil er möchte, dass alle Völker zu ihm kommen. Hat er sie ja auch alle geschaffen. Sollen sie auch alle kommen? Dürfen sie auch alle kommen? Israel ist das auserwählte Volk Gottes, ja. Und zeichenhaft hat Gott an diesem Volk gehandelt. Sie sind Ausländer gewesen, bevor ich Ausländer war. Der Hof, von dem meine Großeltern kommen, liegt heute in Polen. Eigentlich wäre ich Ausländer. Wen von euch würde es nicht auch so betreffen? Neu eingepflanzt zu werden, zu sagen, gut, das sind zwar meine familiären, uralten Wurzeln, aber jetzt habe ich hier vor Ort meine Wurzeln. Ich muss nicht mehr irgendwem böse sein oder mit meiner Armee, dann mit der Kavallerie irgendwo anders hingehen, sondern ich weiß, dass Gott mich, meine Familie neu eingepflanzt hat hier vor Ort. Versöhnung ist möglich dadurch, dass man miteinander die Vergangenheit in die Hand Jesu hineinlegen kann. Es ist Blut geflossen, viel Blut. Vor 500 Jahren wurde Deutschland wieder täuferfrei. Viel Blut. Man kann mittlerweile nach 500 Jahren wieder Bruder und Schwester zueinander sagen. Auch wenn es andere Kirchen gibt, die über das Thema Taufe anders denken. Wo wir miteinander wieder Gottesdienste feiern können und uns gegenseitig nicht verfluchen. Das war vor 500 Jahren hier in der Reformationszeit üblich, sich gegenseitig zu verfluchen, weil die Art und Weise, wie der andere gedacht und geglaubt hat, völlig daneben schien. Versöhnung ist möglich in der Nähe Jesu, auch wenn der andere anders ist. Und ich denke, wir mit unserem Volk haben dazu viele Beispiele in unserer Geschichte. Sollte man da nicht wie der Psalmist sagen, kommt und hört das, was Gott an uns getan hat, geht es uns nicht ähnlich wie Israel? Zweimal sind sie Ausländer gewesen und haben andere auf ihrem Haupt herumtrampeln sehen. Und Gott hat neu mit uns angefangen, auch 1948 neu angefangen. Und mit uns doch auch neu angefangen, bis hin zu 89. Anderen davon sagen, was Gott getan hat. Und in Deutschland waren ja auch schon die Gewehre im Anschlag. Es gab den Schießbefehl schon bei dem, was drüben im Osten passiert ist. Und sie haben nicht geschossen. Preist den Herrn dafür. Israel ist ein exemplarisches Beispiel. Gott hat sie erwählt. Aber ähnlich könnten wir sagen, Gott hat Großes an uns getan. Lasst uns nicht wieder in das Klagen verfallen, sondern lasst uns versammeln zum Lob Gottes. Auf den schauen, mit dem wir gemeinsam neue Schritte vorangehen können. Das gilt für Völker. Und der Psalmist sagt ja, Gott hat Acht auf jedes Volk. Ihm entgeht nichts. Das gilt für Völker und das gilt auch für Einzelne. Der Psalmist sagt, ja, Gott hat uns, hat mich gereinigt, er hat uns geläutert, wie man Silber läutert im Feuer. Und wenn da noch etwas Böses in meinem Herzen gewesen wäre, er hätte mein Gebet nicht erhört. Das habe ich zur Genüge erlebt. Gott hat lange unsere Gebete nicht erhört. Aber jetzt hat er Neues geschaffen. Das gilt sowohl für Völker, für ganze Völker, als auch für Menschen ganz persönlich, dass Gott auf die Herzen achtet und dass er Veränderung schenkt, Neuanfang schenkt. Gott hat geprüft. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass hier in dem Psalm auch deutlich wird, dass Gott sich nicht alles gefallen lässt. Auch das gehört ins Wort Gottes hinein. Es wird nicht verschwiegen, es wird nicht drüber weggebügelt, sondern es wird benannt. Gott hat sich auch bei seinem auserwählten Volk nicht alles bieten lassen. Man kann es im Alten Testament seitenweise nachlesen, was das für Israel heißt und geheißen hat. Auserwähltes Volk heißt nicht, ich kann mir jetzt alles leisten, was ich halt will. Gott achtet nicht mehr drauf. Nein, ganz im Gegenteil. Aber Israel ist ein auserwähltes Volk, weil Gott daran zeichenhaft handelt und sich selber damit veröffentlicht, öffentlich macht, zeigt, wie er mit uns als Menschen umgeht, im Einzelnen und mit ganzen Völkern. Der Psalmist sagt, als ich dann in meiner Not gebetet habe, hat Gott gehört. Und er sagt, ich habe Gott viel versprochen. Es ist ja manchmal so, dass man in irgendeiner Notlage, wer weiß, was verspricht. Luther, ja ähnlich, als er da vor Stotterndorf dieses Gewitter erlebt hat und dann Gott versprochen hat, ich werde Mönch, hol mich hier raus, hat Gott wahrscheinlich in dem Moment sofort mit dem Gewitter aufgehört und er ist Mönch geworden. Man muss und sollte dann seine Gelübde erfüllen. Nur als Mönch hat er dann, hochintelligenter Kerl, Griechisch, Latein, Deutsch, hat er dann die Bibel übersetzt. Er hat einen Lehrauftrag bekommen, hat den Galaterbrief und den Römerbrief und den Hebräerbrief ausgelegt und auf den ersten Seiten im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16 und 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist das Urdatum der Reformation. Man muss Gott nicht Ablassbriefe abkaufen, sondern er schenkt Versöhnung gratis. Und das hat er dann als Doktor, als Lehrer dem Volk, das da vor ihm saß, diese ganzen Mönche, aber auch die ganzen Studenten, denen hat er das gelehrt. Schaut in die Bibel hinein, dort steht Römer 1, Vers 16 und 17, der Gerechte wird aus Glauben leben, das, was unser Papst, das ist falsch. Er hat nachher doch wieder geheiratet und ganz viele Kinder gekriegt. Aber für diesen Moment, ich werde Mönch, das war das Urdatum wahrscheinlich an dieser Stelle der Reformation. Gott nimmt uns und verändert und beginnt etwas, History Maker. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle und dann meine Gelübde erfülle, ja, Herr, ich werde Mönch, heißt das vielleicht nicht, dass man das ganze Leben lang diese Gelübde so erfüllen muss? Für Luther jedenfalls war es für einen Zeitpunkt, für einen Zeitraum notwendig. Und das hat Gott genutzt. Er hat die Zeit, die er hatte, nicht in der Juristerei, er hat ja, glaube ich, Juristerei studiert, er ist Theologe geworden und hat dann das Evangelium verkündigt, weil er es selber neu gefunden hat. Und das stelle ich hier im Psalm genauso. Als Gott dann neu gesegnet hat, Herr, darum stehe ich jetzt in deinem Heiligtum und bringe die Opfer, die ich dir versprochen habe. Halte die Gelübde, die ich dir versprochen habe. Gott nimmt solche Worte, die man in höchster Not betet. O Herr, ich werde Mönch, ich werde Mönch, aber hol mich hier raus. Rede in Not nicht irgendwelche Gebete. Wenn Gott zu seinem Wort dann steht, dann solltest du zu deinem Wort auch stehen. Vielleicht für eine gewisse Zeit, bis Gott sagt, so, nun ist wieder gut. Gott hört auf Gebet. Wenn Gott zu seinem Wort steht, solltest du zu deinem Wort dann auch stehen. Es ist ein Gespräch zwischen Gott und dir. Er ist ein lebendiger Gott. Er ist ein Gott, der hört. Er ist ein Gott, der darauf reagiert, der darauf antwortet, der die Weltgeschichte anders laufen lässt, wenn sein Volk betet. Das fand ich interessant. Ich habe mir diesen Gebetskalender schon ein wenig angeguckt. Wenn ganz staunend in einer der Einleitungen steht, es ist verblüffend, dass wir im letzten Jahrhundert so einen steilen Anstieg von Menschen haben, von Gelegenheiten haben, wo Muslime zum christlichen Glauben kommen. Sie sagen, das ist in den Jahrtausenden vorher so noch nicht passiert, 1400 Jahre ja. Und sie sagen, eigentlich müssen wir sagen, in der Zeit, wo angefangen wurde, dafür zu beten, ist das ein Ergebnis. Es ist interessant, wenn Menschen, die genau dafür diese Gebetszeit entwickelt haben, dann staunend vor dem Ergebnis stehen und sagen, eigentlich muss man sagen, statistisch gesehen, das ist also irgendwie, wir hätten es selber nicht geglaubt, aber ist tatsächlich passiert. Warum sollte Gott nicht antworten, wenn wir beten? Warum sollte Gott das Zeugnis, was wir anderen Menschen sagen, nicht gebrauchen, um dort einen Funken anzuzünden, etwas Feuer zu machen? Warum sollten wir vor Gott immer klagen, auch wenn wir negative Dinge erfahren haben? Jubelt Gott zu, all ihr Menschen auf der Erde, singt und musiziert zu seiner Ehre, stimmt ein Loblied an auf seine Größe und seine Pracht. Unser Ziel ist es, andere Menschen mit in unseren Glauben hineinzunehmen, unsere Erfahrungen vor ein und denselben Gott, der dir und auch mir helfen möchte. Davor nicht zurückzuschrecken. Dazu will sicherlich dieser Psalmist uns auch Mut machen. Kommt, alle Völker, jubelt mit mir. Ich möchte euch erzählen, was er an mir getan hat. Manchmal bedarf es Mut, den Mund aufzumachen. Oder den Mut, nicht nur aufzumachen zur Klage, sondern den Mut aufzumachen, auf die Dinge hinzuweisen, die Gott getan hat. Vielleicht, wie bei Anna, wo man zurückblickt auf 11 Jahre, Gott hat mir noch 11 Jahre geschenkt, aber was wird jetzt geschehen? Manchmal wird es nicht immer rosig sein oder nach menschlichem Ermessen. Aber zurückzublicken, manchmal ist es in der Rückschau, dass man wahrnimmt, ups, aus den 11 Monaten, die mir die Ärzte gesagt haben, sind 11 Jahre gegeben worden und geworden. Vielleicht schenkt Gott ja weitere Jahre. Gott ist derjenige, der uns unser Leben gibt. Lasst uns miteinander Gott loben und andere mit hineinnehmen. Wer tut das jetzt? Wer betet mit uns? Ich möchte dann das Gebet abschließen.